Deutschlandfunk Interview.
Patrick Greichen, der Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, musste in dieser Woche dann schließlich doch seinen Posten räumen und er gilt als Kopf hinter den vielen energiepolitischen Vorhaben aus dem Hause Habeck, also auch hinter dem geplanten Gesetz zum Heizungstausch. Und seinen Abgang nehmen nun sogar innerhalb der Koalition einige zum Anlass, auch das entsprechende Gesetzesvorhaben in Frage zu stellen oder zumindest größere Änderungen oder eine Verschiebung zu fordern. Über die Haltung der SPD kann ich jetzt mit Nina Scheer sprechen. Sie ist energiepolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im Bundestag. Schönen guten Morgen, Frau Scheer.
Guten Morgen, Frau Schulz.
Von der FDP heißt es jetzt sinngemäß, man habe noch ungefähr 100 offene Fragen zu diesem Heizungsgesetz. Und jetzt, da Patrick Greichen nicht mehr da ist als Kopf des Ganzen, wisse man eigentlich gar nicht, wem man die stellen solle. Dieses Problem haben Sie als SPD nicht?
Also wir haben in vielen Gesetzen und auch in diesen ebenfalls viele Fragen. Das ist nichts Ungewöhnliches im parlamentarischen Verfahren. Und die werden dann auch währenddessen abgearbeitet, während man verhandelt. Das ist üblich. Und wir haben immer Ansprechpersonen in den Arbeitsebenen der Ministerien. Und das ist auch weiterhin so.
Also Patrick Greichen werden Sie da nicht vermissen?
Vermissen ist jetzt ein bisschen tendenziöses Wort. Also es geht ja darum, dass wir arbeitsfähig sind. Und das Wirtschaftsministerium ist arbeitsfähig, genauso wie es das Parlament ist.
Sie haben jetzt gerade schon gesagt, Sie haben da auch noch einige Fragen. Es wird jetzt viel diskutiert über den Zeitplan. Sie sagen, wenn ich das richtig gesehen und gehört habe im Vorfeld, das soll oder muss noch vor der Sommerpause verabschiedet werden. Auf der anderen Seite eben viele offene Fragen und Änderungsbedarf auch aus Ihrer Fraktion. Ich nenne da mal ein paar Stichworte von Kollegen wie Herrn Mützenich, Herrn Miersch. Stichwort mehr Technologieoffenheit, Frage von Altersgrenzen, von Fristen. Und vor allem die soziale Frage, also wie werden diese riesigen Kosten für die Menschen abgefedert? Das kommt mir jetzt ehrlich gesagt nicht vor wie Detailänderungen, sondern als müsste man da eher ein ganz neues Gesetz sozusagen schreiben.
Ja, es sind schon ein paar Dinge dabei in den Forderungen. Sie haben sie genannt, auch die Verzahnung mit der kommunalen Wärmeplanung, die etwas größeren Umfang haben können. Das hängt ein bisschen davon ab, wie wir es ausgestalten. Manchmal lassen sich aber auch durch kleine Änderungen große Wirkungen entfalten. Also das kann man schwer jetzt irgendwo auf einer Messskala ansetzen. Deswegen wäre ich auch ein bisschen zurückhaltend, was jetzt Kernbereich ist, was nicht Kernbereich ist eines Gesetzes. Letztendlich ist es die Hoheit des Parlaments zu entscheiden, was geben wir hinterher als Gesetz in die Abstimmung. Und das ist in den Händen der Verhandlerinnen und Verhandler und der Fraktionen, natürlich auch der Parteispitzen, die dann sich damit immer mit einbezogen werden. Und insofern möchte ich ungern da so eine Maßeinheit für finden, aber wir haben halt einfach sachlich Vorstellungen. Übrigens aus allen Fraktionen kommen ja Änderungsvorschläge. Und diese sachlichen Vorschläge, die müssen wir jetzt schnellstmöglich zueinander bringen. Und deswegen ist es wichtig, dass das parlamentarische Verfahren beginnt und eben jetzt schnell eingebracht wird, weil sonst geben die verbleibenden Sitzungswochen vor der Sommerpause eben auch nicht mehr ausreichend Verhandlungszeit her.
Aber das ist ja schon ein bisschen verwunderlich. Also Ricarda Lang hat auch gerade im Ton darauf hingewiesen, dass man sich im Kabinett in der Regierung ja darauf geeinigt hat, was da jetzt ins Parlament geht. Bundeskanzler Olaf Scholz hat auch noch vor ein paar Wochen gesagt, er erwartete eigentlich keine großen Änderungen. Das, worauf man sich da in der Bundesregierung geeinigt habe, das sei sehr gut. Wenn Sie jetzt sagen, auch zum Beispiel die soziale Frage ist noch ein ganz großer offener Punkt, hat der Kanzler da nicht so den sozialen Kompass, wenn er findet, das ist gut, so wie es ist?
Ich glaube, da bewegen wir uns in dem Spektrum von Interpretationen, von Aussagen. Also uns ist ja allen daran gelegen, dass wir die Verständigung in der Koalition, die ja nicht ohne Grund getroffen wurde, nämlich dass wir eine schnelle Wärmewende in die Wege leiten wollen und das auch um die Menschen vor den fossilen Energiepreisanstiegen übrigens zu schützen und eben auch die Klimaschutzziele zu erreichen, die auch massive Folgewirkungen für die Menschen haben, um das eben auch tatsächlich realisierbar zu gestalten. Mhm. Und wenn man eben jetzt zum Beispiel einfach nur auf Verschieben setzt, wie man das aus der Opposition heraus hört, von CDU, CSU insbesondere hört, dann ist damit ja niemandem geholfen. Deswegen ist es wichtig, dass man auf jeden Fall gemeinsam, und so sind auch die Statements alle zu interpretieren, dass man jetzt nicht an diesem Zeitplan rüttelt und auch nicht jetzt irgendwo im Grundsatz in Frage stellt, dass wir eine Wärmeplanung brauchen.
Genau, aber
einen Rahmen brauchen.
Diese Wärmewende stellt ja, vielleicht abgesehen von der AfD, jetzt auch niemanden grundsätzlich in Frage. Trotzdem sollte da nicht Qualität vor Schnelligkeit gehen, bevor das am Ende wieder so ein undurchdachter, unsozialer Schnellschuss wird, wie wir das fast bei der ursprünglich geplanten Gasumlage gehabt hätten.
Ja, und deswegen wollen wir ja jetzt endlich anfangen mit dem parlamentarischen Verfahren, um dann eben auch wirklich zu schauen, wie kriegen wir unsere verschiedenen Forderungspunkte dann auch wirklich zueinander. Mhm. Und die Frage des sozialen Ausgleichs, das ist in der Tat etwas, das ist uns aus der SPD-Sicht sehr wichtig und man hört ja auch von der grünen Seite, dass da Nachbesserungen gefordert werden. Und insofern, wenn wir auf die Ermöglichung setzen wollen, und das ist für uns in der SPD ganz zentral, dass wirklich die Menschen nicht überfordert werden, weil mit Überforderung hat man auch keinen Klimaschutz.
Genau.
Also wenn das auf jeden Fall gelingt, die Ermöglichung des Umstiegs auf erneuerbare Energien muss in den Mittelpunkt und dann muss man eben auch nachsteuern bei den flankierenden Rahmenbedingungen, die diese Ermöglichung dann auch gewährleisten.
Dann lassen Sie uns auf den sozialen Aspekt noch mal ganz konkret gucken. Sie haben es gesagt, da gibt es Vorschläge. Die Grünen haben da jetzt auch noch mal nachgelegt und haben gesagt, sie könnten sich vorstellen, also 30% war bisher als Grundförderung, glaube ich, angedacht bei Hauseigentümern, dass man das je nach Bedarf bis zu 80% hochschraubt. Könnten Sie das so unterschreiben?
Also wir wollen gern wirklich die Ermöglichung im Mittelpunkt. Ob es die 80% sind, ob es vielleicht mehr ist, ob es ein anderes Instrument wird, die Ermöglichung ist im Mittelpunkt. Das heißt, es darf niemand überfordert werden mit den Maßgaben, die im Gesetz stehen. Das heißt aber zum Beispiel auch, wir wollen nicht unbedingt, dass diejenigen, die sich das gut leisten können, dass die dann noch vom Staat Geld hinterhergeschmissen bekommen. Das ist insofern auch wichtig, diese Seite mit zu bedenken, weil ja auch von unserem dritten weiteren Koalitionspartner von der FDP auch immer ein bisschen drauf geschaut werden will, dass insgesamt nicht zu viel Geld ausgegeben wird. Also insofern ist das, was natürlich auch unser aller Interesse ist, um keine Missverständnisse jetzt in die Welt zu setzen. Aber diese in beide Seiten geschaut, einen sozialen Ausgleich zu bekommen und auch diese 80-Jahres-Grenze da auch nochmal in den Blick zu nehmen, die halten wir auch nicht für sinnvoll, weil es natürlich zu Verunsicherung führt für alle 79-Jährigen. Es darf keine Verunsicherung geben, weil die Verunsicherung führt genau zu den Effekten, die wir gerade sehen, leider, dass die Menschen meinen, sich weiter mit fossilen Energien ausstatten zu müssen, beziehungsweise Techniken, die eine Wärmewende erschweren.
Mhm. Aber könnten wir das vielleicht noch mal ein bisschen konkreter machen, weil die Vorschläge, die es gibt, die liegen ja jetzt schon eine Weile auf dem Tisch, deswegen nehme ich an, dass Sie auch in der SPD-Fraktion da schon konkretere Vorschläge haben, als wir müssen mal gucken. Also es muss eine Staffelung geben. Sie sagen, reiche Menschen sollen nicht gefördert werden, dafür ärmere vielleicht noch mehr. Wie soll die aussehen?
Also die zumutbare Eigenleistung, ja, die man als Eigentümer vorhalten muss, die ist diese zumutbare Eigenleistung. Da denke ich mal, das wird auch weiterhin eine zumutbare Eigenleistung bleiben müssen, weil sonst würde man ja auch in eine Schieflage kommen zu anderen Investitionsanforderungen, die in der Gesellschaft in anderen Bereich auch gestellt werden müssen.
Aber ich glaube, Entschuldigung, dass ich Sie da nochmal überbreche. Ja. Ich glaube, viele Menschen fragen sich genau, was ist denn eine zumutbare Eigenleistung? Also wenn so eine Wärmepumpe bis zu 50.000 Euro kosten kann, sind dann 10.000 Euro zumutbar für jemanden, der 2.000 Euro netto im Monat verdient.
Also jeder muss ja damit rechnen, dass irgendwann mal seine Heizung kaputt geht und dass man dann dafür Vorsorge treffen muss, das, was dann am Markt verfügbar ist. Wenn jetzt aber um das dann leisten zu können, wenn jetzt der Gesetzgeber sagt, wir machen Vorgaben, was das dann zu sein hat, dann muss man eben darauf achten, dass die Mehraufwendungen, die dann durch die gesetzliche Änderung kommen, dass diese Mehraufwendungen, also das, womit man eigentlich nicht rechnen musste, dass das dann auch wirklich nicht zu Überforderung führt. Und das zu mitteln und das hinterher auch in Prozentzahlen zu fassen, das wird die Aufgabe jetzt in den Verhandlungen sein. Ich möchte aber auch jetzt, gerade weil wir gerade die Schwierigkeit haben, überhaupt das parlamentarische Verfahren erst zu eröffnen, fände ich es auch ein bisschen verquer, wenn jetzt Einzelforderungen bis ins Detail medial geführt werden. Das ist wirklich eine klassische Aufgabe für den Verhandlungstisch, wie viel Prozent es dann hinterher sein sollen. Aber es muss eben möglichst schnell Klarheit darüber bestehen. Und das kann man nur erreichen, indem man jetzt zügig ins Gesetzgebungsverfahren einsteigt
aber
und genau diese Fragen klärt.
Ich verstehe Sie jetzt trotzdem so, eine Staffelung, wie auch immer geartet, nach Einkommen oder nach Vermögen, die muss es geben, weil es sonst ungerecht ist. Ihre Bauministerin Clara Geiwitz von der SPD, die sieht das offenbar nicht so. Sie hat gesagt, das wird ganz schön kompliziert, zu aufwendig. Da muss man erst eine eigene Behörde für gründen, die das dann alles prüft. Also in diesem Punkt ein Dissens in der SPD?
Also ich habe unsere Bauministerin so verstanden, dass sie auf jeden Fall vermeiden möchte, dass es durch eine andere Ausgestaltung jetzt zu Verzögerungen kommt. Und in der Tat gibt es ja auch denkbare Förderansätze, die Verzögerungen bedeuten können. Deswegen wird es die Aufgabe sein, dass diese Verzögerung mit einer Neujustierung der Förderkulisse nicht eintritt, sondern dass es wirklich auch eine einfach zugängliche Förderung ist, weil ohne dies ist es auch netto, sag ich mal, keine Förderung, weil wenn es zu kompliziert ist. Wir sehen ja auch jetzt schon, dass häufig Fördermittel nicht abgerufen werden. Also die einfache und zügige Zugänglichkeit zu Fördermitteln muss natürlich gewährleistet sein. Und so hatte ich auch Frau Geiwitz verstanden, dass das eben eher diese auf dieser Zeitachse zu sehen war, ihre Skepsis, die sie artikuliert hat. Aber wir sind uns in der SPD einig, dass es auf jeden Fall eine bessere soziale Staffelung geben muss, dass es keine Überforderung geben darf, weil sonst haben wir am Ende auch keinen Klimaschutz. Das bedeutet übrigens auch, das ist mir sehr wichtig, das auch nochmal gesagt zu haben, ist die am Ende muss es wirklich ermöglicht sein, auch die breite Palette erneuerbarer Energien auch wirklich nutzen zu können. Da sind auch so flankierende Bestimmungen jetzt im Gesetzentwurf, bei denen es bedeuten könnte am Ende, dass es dann doch zu Einseitigkeiten führt. Auch das gilt es im parlamentarischen Verfahren nochmal unter die Lupe zu nehmen.
Ich würde gerne einen Punkt noch unterbringen, weil wir nicht mehr wahnsinnig viel Zeit haben. Ganz kurz noch über die Mieter sprechen. Wenn es um dieses Gesetzesvorhaben geht, dann hat man manchmal so ein bisschen den Eindruck, in Deutschland würden nur Hausbesitzer leben. Ihre Parteichefin Saskia Esken hat jetzt auch nochmal gesagt, die Mieter müssten geschützt werden, niemand dürfe raussaniert werden. Andererseits der Mieterbund sagt, nach dem aktuellen Recht, so wie der Vorschlag auf dem Tisch liegt, könnten Vermieter die Kosten für den Heizungsumbau auf die Miete umlegen. 8% der Investitionskosten, so wie das klassisch ist bei der Modernisierungsumlage. Die Erfahrung haben wir ja gemacht, dass genau damit viele, viele Menschen raussaniert wurden aus ihren Wohnungen.
Und in der Tat wollen wir da auch einen Schutzfaktor einziehen, also dass da eine Begrenzung entsteht, die aber natürlich auch nicht völlig blind gegenüber der Situation dann der Vermieter ist. Aber ein Ansatzpunkt könnte zum Beispiel gerade in dieser Vereinbarung dieser beiden Interessenseiten sein, dass man sagt, es ist zumutbar für die Vermieterinnen und Vermieter, dass sie auch wirklich die bestehenden Förderkulissen in Anspruch nehmen. Und das ist wirklich, wie man sieht bei den Zahlen, die ich gerade schon erwähnt habe, ja keine Selbstverständlichkeit, leider. Wenn sie das nicht in Anspruch nehmen, dann dürfte eigentlich auch keine Berechtigung bestehen, dann entstandene Kosten auf die Mieter umzulegen. Weil man dadurch in der Lage ist, die entstehenden Kosten ja auch wirklich auf Vermieterseite zu minimieren durch die Förderkulisse. Und dann ist es eben auch gerechtfertigt zu sagen, okay, dann ziehen wir hier so eine Bedingung ein, dass eben diese Kosten nicht umgelegt werden dürfen, wenn man sich diese Förderkulisse nicht beansprucht hat. Und auch eine absolute Begrenzung der Umlagehöhe, das ist ja auch schon lange unsere Forderung, dass man da die Mieterinnen und Mieter nicht überfordern darf.
Aber wenn Sie jetzt gesagt haben, das muss auch ein Stück weit irgendwie dann ausgeglichen sein zwischen Vermietern und Mietern. Bei den Hausbesitzern haben Sie vorhin gesagt, einen gewissen Eigenanteil, den könne man da verlangen, weil Geld muss man ja sowieso einkalkulieren, wenn was kaputt geht. Bei vielen Mietern, die können sich einfach gar kein bisschen mehr an Miete leisten angesichts der absurden Preise in Berlin, München und Köln. Die sind schon mit den jetzigen Mieten finanziell überfordert. Wie können Sie da wirklich versprechen, dass das niemanden überfordert, wenn dann wegen der Heizung die Miete steigt, auch wenn es vielleicht nicht horrende Steigerungen sind?
Eben über eine Begrenzung dieser Umlagefähigkeit von Kosten. Und wo die dann zu setzen ist und dass man sie dann eben auch kombiniert mit der Bedingung, die ich gerade genannt habe, in Bezug auf die Fördermittel und das Abrufen von Fördermitteln, kann wirklich eine wirksame Begrenzung der Umlagefähigkeit von Kosten sein. Wo genau die Grenze dann zu setzen ist, das muss noch ausgehandelt werden. Aber wir wollen da auf jeden Fall eine insofern spürbare Begrenzung, dass eben wirklich die Mieterinnen und Mieter nicht die Leidtragenden der Wärmewende sind. Das kann unterm Strich ja nicht sein.
Sagt die energiepolitische Sprecherin der SPD im Bundestag, Nina Scheer. Herzlichen Dank für das Interview.
Ich danke Ihnen auch.